Sexualität ist in unserer Gesellschaft sowohl überpräsent als auch tabuisiert. Also ein sehr politisches Thema, das sich im Spannungsfeld zwischen Sex-Sells und der Ehe bewegt, zwischen Intimität und Öffentlichkeit, zwischen Gewalt und Spaß. Das Spannungsfeld bei Sex oder bei dem Thema Sex ist einfach enorm. Und du hast ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Sex als Performance und hast dich mit der Darstellung von Sex aus einer theaterwissenschaftlichen Perspektive beschäftigt. Mit welchem Begriff von Sex hast du dich da genauer beschäftigt und auf was bist du dabei auch alles gestoßen?
Tatsächlich bin ich so ein bisschen auf die Suche gegangen danach, was Sexualität eigentlich in unserer Gesellschaft eigentlich bedeutet und wie sie eben dargestellt wird und wie sie performt wird. Und ich bin da eigentlich mit einem sehr offenen Begriff drangegangen und habe festgestellt, dass tatsächlich aber immer noch sehr stark Sexualität in unserer Gesellschaft als was verstanden wird, was sich so als körperlicher Austausch von Körperflüssigkeiten, genital meist zwischen cis-männlichen und cis-weiblichen Personen abspielen soll, performt wird in einer ganz dominanten Art und Weise. Und je mehr ich gelesen habe und mit je mehr unterschiedlichen Formen von Sexualität ich mich beschäftigt habe, habe ich dann aber auch herausgefunden, dass Sexualität überhaupt nicht begrenzbar ist auf genitale Berührungen oder Darstellungen oder ausschließlich körperlichen genitalen Interaktionen, sondern dass das Feld der Sexualität eben sehr, sehr viel weiter ist und vieles davon aber gar nicht so richtig als Sexualität anerkannt wird.
Magst du da vielleicht irgendwie nochmal Einblicke geben, auf welche verschiedenen Formen von Sexualitäten du auch in deiner Recherche entdeckt hast?
Mhm. Genau, also ich habe mir Live-Sex-Shows in Amsterdam angeschaut, in einem Live-Sex-Theater. Ich war im zeitgenössischen Kunsttheater bzw. Performance-Theater und habe mir da eine Performance angeschaut von Florentina Holzinger und Vincent Riebeck, die auch mit sehr expliziter Sexualität gearbeitet hat, und war außerdem auf einer BDSM-Messe und in einem Live-Sex-Chat. Und vor allen Dingen auf der BDSM-Messe, wo ich mir sehr viele Bondage-Shows angeschaut habe, wo Genitalität wirklich eine untergeordnete Rolle spielt, sondern viel stärker eben das Fesseln auf eine bestimmte Art und Weise, nach einer bestimmten Vorgabe, nach einer bestimmten Kunstform eigentlich nahezu im Vordergrund steht, da ist mir doch nochmal sehr deutlich klar geworden, dass diese genitale Fixierung auch was ist, was ja gesellschaftlich eben noch sehr dominant ist, aber vielleicht auch eben viele andere Formen gelebt werden.
Sex ist politisch und wird politisch instrumentalisiert. Ja, diese Instrumentalisierung aber auf der Bühne darzustellen, da stelle ich mir irgendwie sehr herausfordernd vor. Bist du in deiner Recherche auf Performances gestoßen, denen das deiner Meinung nach besonders gut gelungen ist?
Ja, da habe ich mir tatsächlich auch immer ein bisschen schwer getan. Also ich glaube, dass bin dann viel an diese Performances eben so rangegangen, dass ich gedacht habe, okay, ich will jetzt nicht unterscheiden zwischen Kunst und Pornografie. Ich will jetzt zum Beispiel der künstlerischen Performance nicht von vornherein unterstellen, dass sie super subversiv ist und ganz viele Machtbeziehungen in Frage stellt und die anderen eben nicht. Und tatsächlich finde ich, dass diese Performances immer beides gemacht haben. Also alle Performances hatten immer so einen Anteil, wo eigentlich so bestehende Vorstellungen von Sexualität wiederholt worden sind und auch gefestigt worden sind und gleichzeitig aber auch auf eine sehr widersprüchliche Art und Weise sie auch unterlaufen haben. Also zum Beispiel hatte ich bei den Live-Sex-Shows in Amsterdam oft das Gefühl, dass so die Penetration, also cis-männlicher Penis dringt in cis-weibliche Vagina ein, genau, was man übrigens auch als Zirklusion bezeichnen könnte, genau, nur als kleiner Hinweis. Genau, dass das schon sehr stark als so Kern von sexueller Handlung da dargestellt wird und irgendwie auch immer wieder versucht wird, so das als was sehr Innerliches fast Natürliches darzustellen. Aber dadurch, dass diese Performances sich sehr, sehr oft wiederholt haben und ich nach sehr kurzer Zeit auch wieder die gleichen DarstellerInnen in Aktion sehen konnte, konnte ich eben sehen, dass es eine Choreografie gewesen ist, die sich wirklich eins zu eins nahezu wiederholt hat, wo ich dann gedacht habe, okay, wenn es sich so deutlich irgendwie immer wieder wiederholt, ist ja auch irgendwie klar, dass es eben eine Choreografie ist, dass es eine Performance ist und eben was kulturell Erlerntes ist oder was, was man sich in einem Training angeeignet hat und gar nicht unbedingt was, was komplett innerlich und natürlich ist.
Bei der Darstellung von Penetration, da kommt man vielleicht auch in sehr traumabelastete Themenbereiche, nämlich auch die Darstellung von sexueller Gewalt. Inwieweit oder inwiefern behandelst du das Thema auch in deinem Buch?
Tatsächlich habe ich mich entschlossen, als ich das Buch geschrieben habe, von sexualisierter Gewalt zu sprechen. Also weil ich gerne eben als Person, die auch dem sogenannten sexpositiven Feminismus eher näher steht, Sexualität als was Bereicherndes und Schönes und Positives aufzufassen und was eigentlich nicht mit Gewalt vereinbar ist. Also nicht mit einem Gewaltbegriff, der davon ausgeht, dass es eben keinen Konsens über bestimmte Handlungen gibt, sondern eben gewalttätig in die Intimsphäre von anderen Personen eingedrungen wird. Deswegen habe ich eben von sexualisierter Gewalt gesprochen, wenn ich darüber geschrieben habe, um eben deutlich zu machen, dass sexualisierte Gewalt eben was ganz anderes ist als eine sexuelle Erfahrung. Eben davon unterschieden werden kann und meiner Meinung nach auch sollte. Genau, und als Theaterwissenschaftlerin ist es sich natürlich auch immer so ein bisschen aufpassen, dass ich meinen Gegenstand nicht zu sehr aus den Augen verliere, aber nichtsdestotrotz haben mich diese Diskurse um sexualisierte Gewalt natürlich sehr stark interessiert, weil ich eben auch zeigen wollte, dass die Art, auch wie sexualisierte Gewalt stattfindet, dann aber trotzdem auch das prägt, was wir dann als Sexualität leben können, weil da eben ähnliche Machtmechanismen und Machtstrukturen greifen, die auch in unserer Sexualität dann plötzlich auch wieder eine Rolle spielen. Und konkreter habe ich mich in meinem Vorwort beschäftigt mit dem Fall von Gina-Lisa Lohfink, die vor einigen Jahren eben eine sehr präsent geführte mediale Debatte, die von der eben Videos ins Internet gestellt wurden, wo sie eben beim Geschlechtsverkehr mit Männern zu sehen gewesen ist und die wurden eben gegen ihren Willen hochgestellt und sie hat die dann angezeigt wegen Vergewaltigung und diese Vergewaltigung wurde dann eben im Strafprozess gar nicht so festgestellt, das heißt, sie wurden freigesprochen und sie wurde dann aber wiederum der Verleumdung angeklagt. Und ich fand die Debatte damals eben interessant, weil sie dann eben verurteilt worden ist, obwohl sie zum Beispiel nie zugestimmt hat, dass diese Videos von ihr überhaupt ins Internet gestellt werden und man auch auf einem Video sieht, wie sie eben Nein, Nein sagt und das aber eben überhaupt nicht ausgereicht hat, um die Vergewaltigung für die Gerichte scheinbar nachzuweisen. Und das ist natürlich was, was unsere Sexualität auch außerhalb von sexualisierten, gewalttätigen Übergriffen sehr, sehr stark prägt, wenn zum Beispiel gar nicht so klar ist, was eigentlich unter Konsens zu verstehen ist und was nicht und was eigentlich rechtlich geahndet werden kann und was nicht.
Der Titel deines Buches lautet Theaterwissenschaftliche Perspektive auf die Inszenierung des Obszönen. Also obszön, das finde ich einen ganz spannenden Begriff. Ich muss da irgendwie direkt an Scham denken. Was ist denn das Obszöne an Sex und in welchem Kontext ist es eigentlich obszön?
Ich habe diesen Begriff natürlich, war der für mich als Theaterwissenschaftlerin kam ja sehr gelegen, weil ich habe mich dann darauf bezogen zu sagen, dass es abseits der Szene, also das, was eigentlich nicht zu sehen ist. So das, was gesellschaftlich erstmal tabuisiert ist und so ein bisschen raus ist. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass Sexualität immer ja noch was ist, was zwar irgendwie auf der einen Seite wie sehr überpräsent in unserer Gesellschaft ist, auf der anderen Seite aber überhaupt nicht normalisiert. Also es kann ja schon durchaus sehr, sehr unangenehm sein, wenn man Smalltalk mit einer Person macht und die fängt an, ganz offen über Sexualität zu sprechen oder kann ja auch zum Teil mitunter ja übergriffig sein oder auch eine Form der sexuellen Belästigung auch darstellen. Und ich habe mich eben dann gefragt, aber was ist eigentlich das Obszöne, wenn man dann sich eben in diesen pornografischen Bereich begibt oder in einen Bereich begibt des Theaters, wo Sexualität eben vor Publikum sehr, sehr offen quasi in einer Gemeinschaft performt wird. Und dabei habe ich eben auch festgestellt, dass dort auch wieder selbst bestimmte Dinge von diesen Performances in den Bereich des Obszönen verworfen werden. Also bestimmte Sexualitäten in diesen Live-Sex-Shows, in kommerziellen Live-Sex-Shows in Amsterdam gar nicht vorgekommen sind richtig. Also habe ich nie zwei cis-männliche Personen auf der Bühne gesehen, die in irgendeiner Art und Weise erotisch miteinander interagiert hätten oder penetrativen Sex gehabt hätten. Und auch bestimmte andere Präsentationen von Sexualität eben gar nicht vorgesehen sind. Zum Beispiel gibt es eben auch so eine Regel bei diesen Live-Sex-Shows, dass nie zu Ejakulationen kommt. Und ich mir eben dann in meiner Arbeit sehr viele Gedanken gemacht habe, warum und wieso und was es eigentlich erzählt über unsere Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit, wenn Ejakulationen da zum Beispiel im Unterschied zur filmischen Pornografie eben gar keine Rolle spielen, sondern eben auch der Szene verwiesen sind. Konkret war mein Erklärungsversuch, warum in Live-Sex-Shows eben nicht ejakuliert wird, auf so einer Metaebene. Also ich glaube, zum einen hat es praktische Gründe, aber zum anderen, wenn man es noch weiter interpretieren möchte, hat es auch was damit zu tun, dass der männliche Körper oft als sehr geschlossen dargestellt wird und die Ejakulation und das Loswerden von Körperflüssigkeiten eigentlich ja auch wieder so ein Zeichen dafür ist, dass dieser Körper nicht ganz geschlossen ist, sondern durchlässig ist und der geschlossene männliche Körper aber eben immer schon so eine Machtdemonstration ja mit beinhaltet.
Gibt es eine Lieblingspassage in deinem Buch und welche ist das?
Eine Lieblingspassage? Jetzt bin ich so ein bisschen... ja, vielleicht, ich habe versucht, ganz pathetisch am Schluss zu sein.
Hast du es gerade da?
Moment, ich habe es gerade da und glätte, ich habe es mir nochmal hingelegt. Okay. Es wird ein langer Weg sein, von der patriarchal ausgeschlachteten Freiheit zur Lust weg und zu einer noch zu entwerfenden Lust an der Freiheit hinführen wird. Unter einer solchen Freiheit verstehe ich dabei eine, die es vermag, die Grenzen des Körpers wie die des Sexuellen neu festzulegen. Diese Lust an der Freiheit wird auf der Bühne des Theaters des Obszönen zu sehen sein, wenn seine Grenzen durch einen politischen Diskurs verschoben worden sind, der anerkennt, dass die sexuelle Freiheit der Einzelnen bestimmt wird durch die sexuelle Freiheit der anderen. Das waren jetzt die letzten Zeilen meines Fazits und meines Überlegens über Sexualität und seine Inszenierung. Mhm. Genau.
Du bist nicht nur Autorin, sondern auch Performance-Künstlerin. Worauf achtest du, seitdem du dich so intensiv mit dem Thema ja, Sex als Performance beschäftigt hast, wenn du das Thema Sex auf die Bühne bringst? Oder bringst du es gar nicht mehr auf die Bühne, seitdem du dich damit beschäftigt hast?
Also ich arbeite in einem Kollektiv, wir heißen Hysterisches Globusgefühl. Genau, wir sind ein queer-feministisches Kollektiv. Und unser Ansatz ist so ein bisschen der, dass wir finden, dass man sich aus feministischer Perspektive eben mit allen möglichen Themen beschäftigen sollte und sich nicht nur so beschränken sollte auf feministische Themen. Und Sexualität ist tatsächlich leider eben aufgrund der Machtverhältnisse, die wir in unserer Gesellschaft haben, ja quasi ein feministisches Urthema. Weshalb wir uns, glaube ich, immer so mit so einer ganz direkten Auseinandersetzung mit Sexualität immer so ein bisschen schwer getan haben, weil wir dann lieber zum Beispiel das Politische erklären wollten oder wie das Vorpolitische eigentlich funktioniert in unserer Gesellschaft, also eher uns nicht so beschränken lassen wollten auf sogenannte feministische Themen. Auf der anderen Seite arbeiten wir aber auch ganz viel mit Körper und Körperlichkeit und auch Nacktheit ist für uns irgendwie ein Thema, was ja seit unserer zweiten Arbeit, wo wir uns zum ersten Mal alle zusammen auf der Bühne aufgezogen haben, irgendwie eine Rolle spielt, weil wir so gemerkt, irgendwie macht es was, das zu machen und wann macht es eigentlich was, sodass wir ja schon auch immer viel mit Nacktheit arbeiten und da natürlich auch das Thema der Sexualität jetzt nicht mehr so weit entfernt von ist. Wir hatten eine Arbeit, da haben wir uns, glaube ich, so am detailliertesten vielleicht mit Sexualität beschäftigt, nämlich war eine Performance, die hieß Chaosgeräusche. Und da haben wir uns mit diesem Mythos der Antigone beschäftigt und auch mit Punkkonzerten und feministischem Punk und sind so eine Punkband geworden und haben dann eben uns ganz stark auseinandergesetzt, ja, mit queeren Formen von Sexualität, die eben ja auch außerhalb von so einer, ja, bürgerlichen Gesellschaft stattfinden und die eben in ihren Familienstrukturen total stark in Frage stellt. Und da haben wir uns dann auch zum Beispiel intensiv der Beziehung von Antigone und ihrem Bruder angenähert und sind da so einer Lesart von Judith Butler gefolgt, die eben Antigone als eine Figur liest, die eben eine sexuelle Beziehung mit ihrem Bruder hat und damit eben natürlich gegen das Inzestverbot verstößt. Da haben wir uns dann auch ausführlicher mit oder dem sogenannten Inzest beschäftigt, als was gesellschaftlich tabuisiert wird oder sehr schnell auch mit sexualisierter Gewalt assoziiert wird. Und da haben wir eben dann auch gefragt, warum sollte es nicht Sexualität zwischen Geschwistern geben, wenn die einvernehmlich passiert?
Welche Erkenntnisse hast du für dich nach der intensiven Beschäftigung gewonnen, also die dich persönlich auch bereichert haben?
Also ich versuche zum Beispiel jetzt diese Frage nicht mehr zu stellen, und hattet ihr Sex, wenn man so intim ins Quatschen kommt? Sondern ja, meinen Blick irgendwie auch einfach ein bisschen stärker zu weiten dafür, was alles Sexualität sein kann und wie vielfältig sie überhaupt sein kann und wie schambelastet sie dann doch in vielen Bereichen ist und gleichzeitig wie machtdurchdrungen sie auch ist. Also Sexualität schon als ein wahnsinnig komplexes und auch sehr, sehr widersprüchliches Phänomen so mitbekommen habe. Ja, gleichzeitig, also diese letzte Passage mit dieser Lust an der Freiheit, also nicht eine Freiheit zur Lust, sondern eben so eine Lust an der Freiheit, glaube ich, auch was ist, was ja unsere Gesellschaft eben sehr, sehr bereichern könnte. Also nicht nur wichtig ist für eine politische Emanzipation von Frauen, Sternchen und Queers und auch Männern tatsächlich, die ja auch sehr begrenzt sind in ihrer Sexualität durch diese gesellschaftlichen Bilder oder sehr begrenzt sein können, für die bestimmte sexuelle Formen ganz tabuisiert sind. Genau, dass das eben eine große Chance ist, von diesen althergebrachten Mustern von so und so soll Sexualität laufen und so hat sie auszusehen und so funktioniert Erotik eben wegzukommen zu einer Gesellschaft, die eben weniger schambelastet und viel freiheitlicher mit Sexualität umgehen kann.